Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sehr geehrte Festversammlung, werde ich jetzt mal sagen, um dann doch niemanden zu vergessen, dass hier überhaupt der Eindruck entstehen konnte, Protestanten und Freude und Fröhlichkeit gehörten nicht zusammen, verwundert mich, ehrlich gesagt, in dieser Versammlung. Jedenfalls ist mir das als evangelischer Pastorentochter nie in den Sinn gekommen, auch wenn man von mir ab und an Bilder sieht, hoffentlich nicht beim EPD, in denen ich etwas heruntergezogene Mundwinkel habe und man das mit Freudlosigkeit irrtümlicherweise verwechselt. Also, ich glaube, es handelt sich da mehr um eine erbliche Veranlagung, also, die auch bestimmt 100 Jahre zurückgeht. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Jahrestag.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Festveranstaltung, Sie haben es gehört, 100 Jahre, EPD, Evangelischer Pressedienst, Mitte der Woche in Berlin. Mehr dazu in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 6. Februar 2010. Außerdem Transmediale 10 in Berlin, GEZ mit neuem Image, Radiopreis ausgelobt, Grüne und Linke mit Normkontrollklage und am Ende der traditionelle Monatsrückblick. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Das Medienmagazin, die Transmediale, ist wieder in Berlin, immer im Umfeld der Berlinale. Sie geht zurück auf ein Videokunstfestival aus dem Jahre 1988 und beschäftigt sich mit digitaler Kunst und Kultur oder auch im weitesten Sinne mit Medien, Medienkunst, Medienkultur, aber auch Internet. Und so war es auch heute. Gestern begonnen, morgen endet sie am Sonntag, heute sozusagen Bergfest. Ich habe mich in den großen Saal hineingewagt bei dem Thema, bei dem sehr allgemeinen Thema Ideologien und Zukünfte des Internets. Und glücklich war ich, als ich noch andere ratlose Gesichter gesehen habe, wie zum Beispiel das Gesicht von Luise Strothmann. Sie ist Taz-Medienjournalistin. Luise, das war ein sehr abstraktes Thema, sehr allgemein gehalten und fast 80% in Englisch moderierten. Gut, das war nicht das Problem, aber es war eben so abstrakt, dass man sich dann doch gelegentlich anguckt und fragte, worum geht's da eigentlich?
Ja, also ehrlich gesagt, die wichtigste Erkenntnis des Nachmittags ist irgend sowas wie, wir müssen mehr kommunizieren oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du hast ja schon beim Reingehen sowas gesagt wie, die Herausforderung wird sein, überhaupt irgendwas zu verstehen. Und ich dachte erst noch, das wäre übertrieben, aber ich habe ehrlich gesagt von 3 Vorträgen einfach nichts verstanden. Was nicht unbedingt an den Inhalten oder der tiefen fachlichen Kompetenz lag, sondern mir einfach an dem Habitus des irgendetwas Sagens, ohne Worte zu benutzen. Also ich verstehe nicht so richtig, was eigentlich die Leute auf dieser Bühne von uns wollten.
Es war zum Beispiel der Erfinder der Suchmaschine Wolfram Alpha auf der Bühne. Ein Wissenschaftler, der einen Gegenentwurf zur Google-Maschine entwickelt hat, wo man nicht einfach nur abfragt, welcher Link im Netz ist am meisten verlinkt und hat damit einer Suchposition im Algorithmus eine vordere Stelle und hilft uns dann vielleicht bei der Beantwortung der Fragen, sondern man kann eine Frage stellen, zum Beispiel, wie heißt Frau Merkel, die Bundeskanzlerin mit Vornamen, und dann zack, hat man es schon, oder wie weit ist die Erde vom Mond entfernt, also so ganz strukturelle Fragen, die eigentlich einfach zu beantworten sind, die man aber bei Google nur sehr umständlich findet unter Umständen, aber der Vortrag und auch die Diskussion war so abstrakt und mathematisch und algorithmisch und von Structure geprägt, dass das sehr schwer war, diesem Ganzen zu folgen. Aber das biete ich für den Podcast an. Ein kleines Interview mit Konrad Wolfram wird beigepackt. Wen ich noch getroffen habe, das war Mercedes Bunz. Sie hat auch ein Panel moderiert. Sie war früher Online-Chefin beim Tagesspiegel und ist jetzt zum Guardian nach London abgewandert und ist dort, jetzt muss ich nachlesen, Reporter for Technology and Media. Und sie habe ich gefragt, mit dem Blick aus London, ob das Internet und die Problematik, ist das Internet eine Gefahr oder ist das vielleicht eine Chance? Ob der Blick aus Großbritannien ein anderer ist? Weil ich habe das Gefühl, in Deutschland wird das immer mehr unter dem Aspekt der Gefährdung alter Geschäftsmodelle verstanden.
Ja, das ist tatsächlich so. Also man merkt schon, dass in Großbritannien Technologie nicht ganz negativ begrüßt wird, sondern eben auch eher die Chancen herausgestellt werden. es ist nicht ganz so optimistisch wie in den USA. Also es ist nicht super euphorisch, aber es ist schon so, dass man offener ist und dass man einfach auch offener ist, Sachen auszuprobieren und zu adaptieren. Und das ist schon ein großer Unterschied zu hier, weil man hier ja eher eben, wie Sie sagen, kritisch ist und nachdenkt, ob man das überhaupt einsetzen sollte, ob es sich überhaupt lohnt. Und einfach machen und mal zu gucken, bringt manchmal schon was.
Sie haben bei der Transmediale eine Veranstaltung moderiert, die sich nicht mit dem Klein-Klein des Internets beschäftigt, sondern schon mit den großen utopischen Entwürfen und auch vielleicht der gegenwärtigen Entwicklung, die ja in die Zukunft mündet, logischerweise. Wie beurteilen Sie denn dieses Zusammenwachsen der Menschen durch immer stärker Vernetzung und gleichzeitig auf der anderen Seite der mögliche Ausschluss von großen Bevölkerungsgruppen?
Also ich glaube, im Moment gibt es einen immensen Schub gerade nochmal. Aber ich glaube, wir sind ehrlich gesagt schon aus diesem, was man so soziale Netzwerke liest, also aus der Euphorie sind wir jetzt raus. Jetzt kommt tatsächlich Mobiltechnologie, also mit dem iPhone und den BlackBerry haben das ja die Business-Leute unter uns irgendwie schon mal sich angeguckt, wie das läuft. Also wir haben einfach jetzt Telefone, die funktionieren wie kleine Rechner. Und das gibt nochmal einen richtigen Schub und den werden wir in den nächsten Jahren erleben. Und das andere ist, glaube ich, wirklich, dass Algorithmen immer genauer einem sagen können, was man will. Und das führt zu einer sehr starken Veränderung. Also wir haben früher immer beispielsweise darüber geredet, dass Werbung manipulativ ist, dass Werbung in mir Begehren erzeugt, die ich gar nicht habe, damit Leute Sachen kaufen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, dass ich so genau bespielt werden kann mit bestimmter Werbung, dass die in mir überhaupt gar nicht, die brauchen nichts erzeugen. Die wissen genau, was da ist. Die wissen genau, was ich haben will. Jeder von uns will ja irgendetwas haben, kaufen.
Aber wissen wir es wirklich so genau? Sind wir nicht auch mal dankbar für Anregungen, für Überraschungen?
Das wird, glaube ich, dazugehören. Also wir werden auch von solchen Angeboten überrascht werden. Aber das sind so
Entwicklungen. Überraschen uns dann nicht Maschinen, mehr oder weniger, mit Algorithmen, wo gesagt wird, also wenn Sie das mögen, dann mögen Sie vielleicht auch das. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht gibt es gar nicht diese Kausalität.
Also wir haben, glaube ich, was wir im Moment beobachten können, sind zwei Dinge. Das eine sind das Wichtigerwerden von Freunden und das andere ist das Wichtigerwerden von tatsächlich Empfehlungen via eines Algorithmus, also von Maschinen. Durch die sozialen Netzwerke kann ich viel schneller Freundesmeinungen abfragen, beobachten und so weiter als vorher. Und ich benutze diese Freunde auch, um in einer Welt, die mich täglich mit Informationen überfordert, um da durchzufinden. Wenn mir meine Freunde sagen, lese mal den und den Artikel, der ist gut, lese ich den. Das ist quasi die wichtigste Suchmaschine oder Filtermaschine überhaupt, die ich habe. Und die wird genauso wichtig sein oder wichtiger oder die wird das Gegenüber dieser Algorithmen sein. Diese Algorithmen machen mir meine Welt auch bequemer, aber sie haben einen unheimlichen Faktor, weil wir nicht genau wissen, was dahinter steckt. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man das nicht einfach ablehnt und sagt, oh Gott, das sind ja Maschinen, sondern man muss das lernen. Man muss lernen, wie die funktionieren. Vielleicht sollte man sowas zum Beispiel auch in der Schule einführen. Also wir sind einfach in einer Zeitalter, wo wir die nächsten 50 Jahre unter Garantie mit Computern leben werden. Warum ist der Hintergrund, wie sind Computer strukturiert, wie ist das aufgebaut, nicht wichtiger an der Schule?
Mercedes Bunz, Ex-Tagesspiegel, jetzt Guardian. Luise Struttmann, das kann man aber ganz gut bei der Transmediale, so mit anderen Leuten in Kontakt kommen, die ähnlich denken, ticken wie man selbst und sich dann vielleicht auch austauschen, dass das, was auf der Bühne passiert ist, möglicherweise dann nur die Anregung ist, dann fortzusetzen.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Es war sowas wie Facebook offline irgendwie. Also Leute, die irgendwie scheinbar zwar aus verschiedenen Ländern, aber aus dem gleichen Milieu kommen, irgendwie Röhrenhosen und eine bestimmte Art von Medien- oder Arty-Interesse, die sich dann eben treffen. Und das ist natürlich auch irgendwie völlig legitim. Und vielleicht gehört da dieser Habitus auf der Bühne einfach auch dazu, zu dieser Selbstidentifikation.
Haus der Kulturen der Welt ist der Schauplatz der Transmediale. Man findet sie im Netz unter transmediale.de. Es gibt auch Livestreams und bei Twitter ist man immer über die aktuellen Diskussionen auf dem Laufenden und kriegt dann also auch mit, wie andere ticken und denken. Soweit also bis morgen noch, 7. Februar, Transmediale in Berlin.
Sie ist die älteste Nachrichtenagentur Deutschlands, der evangelische Pressedienst mit seinem Kürzel EPD. Diese drei Buchstaben dürften zwar einer größeren Öffentlichkeit kaum bekannt sein, doch die Inhalte, die der EPD aussendet, erreichen fast jeden deutschen Haushalt. Zwei Drittel aller deutschen Tageszeitungen und aller öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben den EPD abonniert. Sie speisen ihre Berichte also auch aus den Informationen, die der evangelische Pressedienst verbreitet. In dieser Woche wurde er 100 Jahre alt und man dachte mal schon, die dpa mit 60 Jahren sei alt. Im Studio ist nun meine Kollegin Vera Linz. Wie kam es überhaupt zur Gründung eines evangelischen Pressedienstes vor 100 Jahren?
Das war am 3. Februar 1910 und da haben sich nach hitzigen Debatten in Wittenberg Abgesandte von 23 Pressevereinigungen zum evangelischen Pressverband für Deutschland zusammengeschlossen. Mit dem Ziel, die Vertretung der evangelischen Weltanschauung mittels Nachrichten und Berichten voranzutreiben. Und man hatte dabei auch den Gegner klar im Blick, erzählte mir Thomas Schiller, der aktuelle Chefredakteur des EPD.
Man muss sich vorstellen, dass 1910 in der Kaiserzeit natürlich auch die evangelische Kirche noch in einer ganz anderen Rolle war. Die Kirche war sehr staatstragend, nah zum Kaiserhaus und gegen die aufstrebende sozialdemokratische Presse wollte die Kirche ein konservatives Gegengewicht setzen.
Wenn ich mal meine Beobachtung Revue passieren lasse, die Schwerpunktthemen des EPD heute würde ich bezeichnen mit Ökumene, Sozialpolitik und natürlich ganz wichtig Medien. Hat das eine Tradition beim EPD oder hatte man früher über ganz andere Dinge berichtet?
Das hat Tradition. Also Ökumene, Sozialpolitik und Medien waren und sind bis heute die Schwerpunktthemen des evangelischen Pressedienstes, mit einer Unterbrechung allerdings oder zwei Unterbrechungen. Während der beiden Weltkriege ist auch der EPD in den politischen Sog geraten. Also Hurra, Patriotismus und Durchhalteparolen im Ersten Weltkrieg und später die Übernahme des Nazi-Jargons im Zweiten Weltkrieg kennzeichneten auch den EPD. Erst nach 1945 hat man dann an die journalistischen Qualitäten wieder angeknüpft, bekam eine Lizenz von den britischen Besatzungsbehörden und hat diese Schwerpunktthemen dann weiter verfolgt. Das Markenzeichen des EPD heute, würde ich sagen, sind nicht nur diese drei Themenschwerpunkte, sondern auch investigative Recherchen, die man vor allem in den Fachdiensten findet. Und das wird auch von einer bestimmten Klientel honoriert, so Thomas Schiller.
EPD-Medien beispielsweise wird gelesen in den Spitzen von Verlagen und von Rundfunkanstalten. Unser Dienst EPD Sozial geht in die Führungsetagen von diakonischen und karitativen Einrichtungen und in den Bereich der Sozialwirtschaft und Sozialpolitik. Das sind besondere Stärken, wo EPD ein bisschen mehr anbietet als andere Agenturen.
Ja, und zu dieser investigativen Recherche gehört auch, wir erinnern uns alle, der Schleichwerbeskandal in der ARD, der von Volker Lilienthal von EPD Medien aufgedeckt worden ist. Aber dazu zählt auch, was ich beachtlich finde, die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit, was allerdings erst um die Jahrtausendwende geschah. Es gab lange den Mythos, dass der EPD im Nazireich verboten war. Das hatte der Chefredakteur Focko Lübsen sozusagen auch als Legende ein bisschen verbreitet. Und mit eigenen Recherchen ist man eben dann dahinter gekommen, dass das nicht so gewesen ist.
Wie ist denn der evangelische Pressedienst heute aufgestellt?
Also es gibt 8 Landesdienste vom EPD und der gehört damals zu den mittelgroßen Nachrichtenanbietern Deutschlands, also nach dpa oder DDP. Die Einnahmen sind stabil, versicherte mir Thomas Schiller. Also trotz Krise oder verschiedener Krisen, da ist man immer gestärkt heraus hervorgegangen. Doch wie die gesamte Branche bekommt natürlich auch seine Agentur die Medienkrise schon zu spüren und auch die Konkurrenz durch das Internet. Das ist schließlich nicht irgendeine Krise, meinte zumindest der Mainzer Publizistikprofessor und Spezialist für Nachrichtenagenturen Jürgen Wilke.
Es ist sicher eine Umbruchkrise, weil der ganze Medienumbruch, die Konvergenz der Medien doch einen entscheidenden Strukturwandel des Mediensystems mit sich bringt.
Ja, nicht nur die Gratis-Mentalität des Internets bringt die Presse und damit ja auch die Agenturen in Bedrängnis, sondern auch in Blogs und Chats und über Twitter übermitteln User und Bürgerreporter ja fast in Echtzeit Neuigkeiten an die Netzgemeinde. Und da hat man auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass Agenturen da wie abgehängt wirken. Aber sie bleiben natürlich dennoch wichtig, ist sich Medienwissenschaftler Wilke sicher.
Denn die Nachrichtenagentur garantiert natürlich doch auch eine Recherche, eine sogenanntes Vier-Augen-Prinzip, dass verschiedene Redakteure darüber sehen und von daher gesehen die Verlässlichkeit der Informationen doch gesichert ist. Das können Sie bei Bloggern und bei Bürgerreportern gar nicht überprüfen.
Und mit diesem Wissen im Hintergrund bleibt auch EPD-Chefredakteur Thomas Schiller vorerst ganz entspannt, wenn es um die Zukunft geht. Natürlich will man sich auch auf das digitale Zeitalter einstellen. Und was im Moment in der Planung ist, sind Töne und Bewegtbilder. Also die sollen in Zukunft auch mit angeboten werden.
Angesichts der starken Konkurrenz anderer Nachrichtenagenturen und des Zusammenschlusses, der Konzentration, warum leistet sich die evangelische Kirche sozusagen einen eigenen Pressedienst?
Also vorab gesagt muss man erstmal doch deutlich machen, die Redakteure handeln absolut unabhängig beim EPD. Also sie handeln zumindest formal unabhängig von ihrem Geldgeber, der evangelischen Kirche, sind auch nicht weisungsabhängig von irgendwelchen Amtsträgern. Aber dennoch profitiert die Kirche von diesem Engagement, sonst würde sie es nicht machen, meint zumindest Thomas Schiller. Er glaubt, es ist darum wichtig für die Kirche, weil
das ein Weg ist, wo die Themen, die für die Kirche wichtig sind, transportiert werden in die Mediengesellschaft. Und die Kirche hat natürlich ein Interesse daran, wenn sie denn gesellschaftlich eine Rolle spielen will, dass ihre Themen auch in den Medien diskutiert werden. Und das ist ihr der EPD wert.
Wie viel? Darüber gibt Schiller keine Auskunft, habe ich ihn natürlich auch gefragt. Und interessant finde ich bei diesem Punkt ist schon, dass der EPD von seinen Einnahmen allein nicht leben muss, um zu überleben. Er wird also getragen von der evangelischen Kirche und auf der Festveranstaltung mit Angela Merkel wurde er auch gelobt für seine Qualität und wurde auch als Beispiel genommen dafür, dass auch Qualität sich halten kann auf dem Markt. Aber ganz so ist das natürlich nicht, denn allein vom Markt trägt er sich nicht. Er hat zwar die Einnahmen durch die Abnehmer, aber das reicht nicht aus. Und der EPD ist auch nicht so wahnsinnig berühmt für seine hohen Honorare und Volker Lilienthal, der jetzt nicht mehr dort ist, hat auch im Zusammenhang mit diesem Jubiläum davor gewarnt, dass auch die evangelische Kirche die Gelder kürzt.
Der evangelische Pressedienst wurde 100 Jahre alt. Vera Linz hatte recherchiert und uns das Wichtige zusammengetragen. Vielen Dank dafür. Und in den Radio 1 Medienmagazin Podcast packe ich Ihnen auch noch die Rede von Angela Merkel hinein, obendrauf sozusagen. Und damit Sie wissen, ob sich's lohnt, ich glaube schon, hören wir mal ganz kurz rein.
Qualität ist mit Sicherheit kein Störfaktor für erfolgreiche Geschäfte. Das sollten wir nie als sozusagen Postulat akzeptieren. Aber Qualität darf nicht so hochwertig sein, dass es nie zu einem Ergebnis kommt. Es wurde hier von Redaktionsschluss und Redaktionsschlusszeiten berichtet in vergangenen Jahren und in der Vergangenheit. Auch heute muss eine Meldung natürlich in einer endlichen Zeit das Tageslicht erblicken. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Agenturen oder Pressedienste, die zu lange warten, dann natürlich, jedenfalls von Politikern, bei Bischöfen mag das anders sein, nicht mehr genutzt werden, weil uns dass dann eben auch die Durchschlagskraft etwas fehlt. Also ich verschweige nicht, dass eine gewisse Zeitnähe sachdienlich und zweckdienlich ist. Aber ich wollte auch hier gar nichts Schlechtes etwa über den EPD sagen. Ich wollte nur sagen, Qualität darf nicht so weit getrieben werden, dass anschließend alles erst nach Jahren erscheint. Die Medien insgesamt, und da sind sie Teil davon, üben natürlich als vierte Gewalt auch ein Wächteramt in unserem Lande aus. Und ich glaube, man darf sagen, dass man dem EPD von heute und in den letzten Jahren, also in der Zeit der Bundesrepublik Deutschland, sagen darf, dass der EPD eine wichtige Säule dieses Wächteramtes ist. Denn es werden Institutionen kontrolliert, politische, gesellschaftliche, kritisiert und transparent gemacht. Und auch sicherlich dort ist manchmal in den Kirchen ein Spannungsverhältnis zu vermuten. Denn das, was man gerne über sich lesen möchte, wird sicherlich auch preisgegeben. Aber die sozusagen neutrale, kritische Recherche ist vielleicht auch manchmal nicht so gemocht. Und wer möchte schon über sich als Pfarrer oder Bischof lesen, dass man irgendwelche Nachteile und Defizite hat? Das ist bei Politikern sozusagen Usus, aber im kirchlichen Raum ist doch Respekt und Würde vielleicht noch anders verstanden. In diesem Sinne ist... In diesem Sinne müssen Sie also sicherlich Ihre staatstragende Funktion im Sinne Ihrer Aufgabe als vierte Gewalt sozusagen verbinden, immer auch mit der Würde der Institution, über die Sie berichten.
Angela Merkel, die Bundeskanzlerin auf der Festveranstaltung 100 Jahre EPD. Das ist der Hinweis für den aktuellen Podcast.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Vielleicht haben Sie es ja schon bemerkt oder gelesen in diversen Foren. Die GEZ, die Gebühreneinzugszentrale, hat sich ein neues Image verpasst. Mehr dazu gleich. Radio 1 Medienmagazin mit einem emotional sehr unterschiedlich besetzten Thema, GEZ gleich Gebühreneinzugszentrale. Die GEZ ist zwar eine Einrichtung von ARD und ZDF, muss allerdings sehr oft als Buhmann für medienpolitische Entscheidungen herhalten. Der Ruf ist alles andere als beneidenswert, denn es geht immer darum, Gebührengeld einzuziehen. Geld, das regelmäßig öffentlich in Höhe und Legitimität in Frage gestellt wird. In den 60er Jahren hieß es in der Bundesrepublik, Schwarz hören und sehen kommt teuer zu stehen. In kleinen Zeichentrickfilmen wurden Schwarzseher Kleinkriminellen gleichgestellt. Dann gab es die Frage, schon gezahlt? Ab 2007, natürlich zahle ich. Anhand dieser drei Slogans ist schon eine gewisse Änderung in der Kommunikation mit den Gebührenzahlern zu erkennen. In dieser Woche gab es nun eine Logo-Auffrischung und eine neue Online-Strategie. Am Telefon jetzt Adalbert von Kramm, Leiter der Abteilung Gebühreneinzug, Teilnehmerbetreuung und Marketing der GEZ. Herr von Kramm, Ihr Logo hat jetzt voll ausgemalte grüne Buchstaben und dahinter einen Punkt. Was wollen Sie uns Gebührenzahlern damit sagen?
Ja, diese Veränderung hat ja einen Hintergrund und das ist folgender. Das alte Logo, was Sie kennen, hat negative Assoziationen hervorgerufen. Und zwar letztendlich die, dass man uns als quasi staatliche Behörde wahrnimmt, bei der sich der Teilnehmer oder der Bürger als eine Art Befehls- bzw. Leistungsempfänger fühlt und vielleicht auch gefühlt hat. Mit dem neuen Logo beabsichtigen wir, eine Veränderung herbeizuführen, die wir auch stützen können. Die Änderung in Richtung Freundlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit und Dialogbereitschaft.
Und die Farbe grün als Hoffnung, oder?
Ja, also ich würde sagen, mit Sicherheit der Hoffnung und der Freundlichkeit. Aber letztendlich wollten wir auch nicht so weit von dem weggehen, was wir in der Vergangenheit auch hatten. Denn das GEZ-Logo hat immer die Farbe grün getragen. Allerdings eine andere Farbkodierung. Das Ganze ist ja quasi nicht im Nirvana gewachsen, sondern basiert eigentlich auf mehreren Aktivitäten, die wir seit dem Jahre 2005 durchgeführt haben. Und zwar ist das zum einen die Umstellung auf ein völlig neues EDV-System, zum anderen auf die neue Kampagne, die natürlich Zahlig-Kampagne, die wir seit 2007 im Markt platziert haben. Des Weiteren haben wir unsere Unternehmensgrundsätze überarbeitet. Das wird letztendlich extern nicht bemerkt worden sein, aber für uns intern spielt es eine große Rolle. Und des Weiteren haben wir im letzten Jahr die Servicezeiten ausgedehnt auf 19 Uhr, sodass wir eben halt länger für unsere Kunden erreichbar sind. Und haben, was sich letztendlich auch in den Briefen bemerkbar machen soll, Korrespondenzschulungen durchgeführt.
Der Punkt hinter GEZ hat ja noch eine besondere Bewandtnis. Ist das vielleicht ein Verweis darauf, dass Sie im Internet, nämlich gez.de, stärker jetzt erreichbar sind?
Ja, völlig richtig. Also das ist eine Assoziation. Der Punkt ist eine Anleihe an das Internet, .com.de. Und soll aber auch gleichzeitig, weil wir mit unserem Logo, das wissen wir aus qualitativ-psychologischen Analysen, freundlicher geworden sind, unterstreichen, dass wir unsere Kernaufgabe natürlich nach wie vor ausführen wollen und auch müssen.
Ich hatte es schon angedeutet, Sie sind stärker jetzt im Internet unterwegs. Das Internet ist ja eine Form, wo man außerhalb von, sage ich mal, Bürozeiten auch Anfragen loswerden kann. Sie geben sich aber auch lockerer und kommunikativer in einem neuen Online-Forum. Wie ist denn der erste Eindruck nach dieser Woche bei Ihnen?
Ja, der erste Eindruck ist, dass wir überrascht sind dergestalt, dass doch so viele Menschen dieses Angebot angenommen haben. Und wir haben uns zu Beginn nach den ersten beiden Tagen des Ansturms kaum erwehren können. Auf der anderen Seite haben wir feststellen müssen, vielleicht nicht ganz unerwartet, dass doch viele es genutzt haben, sagen wir mal, Beschimpfungstiraden loszulassen innerhalb des Forums, die teilweise die Grenze des Tolerierbaren überstiegen. Insofern haben wir uns dann dazu entschieden, das Forum von einem geöffneten Forum auf ein geschlossenes Forum umzustellen. Bedeutet aber nicht, dass wir hier großartige Zensur durchführen, denn das ist nicht der Fall. Man kann auch feststellen, dass wir ein sehr aktives Community Management durchführen. Da sitzen also Menschen dahinter, kein Computer. Es werden alle Beiträge gelesen und eben nur die, die letztendlich die demokratische Streitkultur, die wir ja auch in den Diskussionsregeln festgelegt haben, nicht befolgen. Diese Beiträge werden wir dann löschen.
Das Problem haben sämtliche Foren, die im Internet existieren. Es gibt Registrierungen und auch um solche Sachen bei Radio 1 ebenfalls, um seriöse von nicht seriösen Meinungsäußerungen zu trennen. Allerdings werfen Ihnen Kritiker jetzt damit vor, dass Sie an Daten von Gebührenzahlern herankommen, die sich möglicherweise auch nicht ganz korrekt verhalten und somit Ihren Fahndern bei den Landesrundfunkanstalten zuarbeiten können.
Nein, das ist auf keinen Fall der Fall. Also wenn Sie unter Punkt 6 unseres Internetauftritts den oben im Reiter Datenschutzhinweis nachlesen, dann werden Sie hier ganz deutlich den Punkt 6 Datenspeicherung im Forum finden. Da ist es sehr deutlich erläutert. Die anonymisierte IP-Adresse wird nicht gespeichert. Es gibt wohl kaum ein Unternehmen in Deutschland, was so strengen datenschutzrechtlichen Richtlinien unterliegt wie die GEZ, und wir halten die auch ein. Also insofern muss sich da niemand Sorgen machen, dass wir uns diese Adressen bedienen.
Und falls es dennoch legitime Kritik gibt, kann man das ja auch auf Ihrer Seite loswerden.
Natürlich,
und dann werden Sie sicherlich...
Das wird ja auch intensiv gemacht. Die Leute schreiben ja auch rein, was ihnen nicht gefällt, stellen Fragen zu verschiedenen Themen. Wir haben jetzt mittlerweile dafür auch Rubriken gebildet, sodass hier eine bessere Übersichtlichkeit gegeben ist. Und wir wollen ja auch diese Kritik hören. Ich meine, wir sind uns absolut bewusst, dass die GEZ nicht sonderlich beliebt ist. Und wir haben ja auch über einige Zeit Foren im Internet beobachtet, wie GZ-Abschaffen.de etc. pp. Und haben uns einfach gedacht, wir möchten das ganz gerne auch bei uns mal kanalisieren, um auch mit den Leuten in Dialog zu treten. Und was uns positiv aufgefallen ist und gefreut hat, ist, dass die User aktiv von uns sofort Antworten haben wollen. Das können wir aber jetzt in der Kürze der Zeit nicht so schnell leisten, weil wir dafür auch unser Personalkonzept hier intern umstellen müssen, um diesen Wünschen nachzukommen. Wir werden das aber tun.
Ja. Das Online-Forum ist ja nicht nur ein Ort der Begegnung von Gebührenzahlern, sondern auch GEZ-Mitarbeiter schreiben mit. Welche Erfahrungen haben Sie denn in der ersten Woche sammeln können? Wird das angenommen, dass man sich so ein bisschen transparenter macht?
Ja, das wird angenommen, aber natürlich auf der einen Seite auch kritisiert, weil sich die Menschen, sprich die User, nicht vorstellen können, dass das wirklich GEZ-Mitarbeiter sind, die da schreiben. Und einige, die sehr erfahren sind im Online-Bereich, die sagen eben halt, mein Gott, das ist ein bisschen trivial, was ihr da schreibt. Man muss sich nur einfach mal vorstellen, die Mitarbeiter, das sind alles Freiwillige, wir haben also niemanden dazu gezwungen, die schreiben da über ihre Arbeit oder das, was sie erlebt haben selber, wenn sie gefragt werden, wo arbeitest du bei der GEZ, ach ja und so weiter, das stellen sie jetzt da rein, und es scheint vielleicht noch ein bisschen holprig teilweise, aber ich denke, wir werden da auf jeden Fall auch besser werden, aber das ist alles sehr authentisch, was da drin steht.
Was ist denn eins der wichtigsten oder am häufigsten genannten Probleme der Gebührenzahler?
Also ein Thema, was relativ häufig genannt wird, ist die Frage nach der Verwendung der Gebühren. Also die User, die sich als jung sozusagen outen, die fragen nach dem konkreten Angebot im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für ihre Zielgruppe. Und man stellt eben häufiger fest, dass den Usern nicht genau klar ist, was sie eigentlich für ihre Gebühr als Gegenwert bekommen. Das stellen wir aber auch häufig in Marktforschung fest, dass sie letztendlich, wenn sie den Begriff öffentlich-rechtlicher Rundfunk hören, dass sie dann im Kern an ARD und ZDF denken, aber dann zum Beispiel gar nicht mehr vor Augen haben, wie auch, dass sich hinter der ARD natürlich auch Hörfunkprogramme befinden. Und dass sie dann häufig nicht wissen, dass diese Radioprogramme, die sie vielleicht selber hören, öffentlich-rechtlich sind und letztendlich durch die Gebühr finanziert werden. Diese Transparenz fehlt eben häufig.
So der Leiter der Abteilung Gebühreneinzug, Teilnehmerbetreuung und Marketing der GEZ, Adalbert von Kramm, der zu erreichen ist unter gez-meine-meinung.de oder ganz einfach unter gez.de. Und aus letztgehörtem Grunde ist nun auch verständlich, warum hier bei Radio 1 diese akustische Kennung des Öfteren zu hören ist.
Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sie wissen ja, das Medienmagazin ist permanent zu kurz für die Medienthemen der Woche oder auch der Zukunft. Aber eins sollte man schon noch wissen, es wird zum ersten Mal in der deutschen Rundfunkgeschichte, der deutschen Nachkriegsgeschichte einen Radiopreis geben, einen deutschen Radiopreis. Er wird im September mit einer Gala richtig toll gefeiert werden. Und Mitveranstalter ist natürlich die ARD, das sind die Privatfunker, aber auch das Grimme-Institut, das ja für den deutschen Fernsehpreis, also für den Fernsehpreis des Grimme-Instituts, für den sogenannten Grimme-Preis, ja bekannt ist. Und Werner Lange war jetzt in Mahl und hat uns folgendes Statement von Uwe Kammern, dem Grimme-Geschäftsführer, überspielt. Warum es denn überhaupt so wichtig sei, dass endlich mal an die Radioleute gedacht würde?
Es sollen besondere Leistungen im Radio ausgezeichnet werden, die man vielleicht, weil es nicht immer nur Einzelleistungen sind, wenn ich beispielsweise die Präsentation, Gesamtpräsentation nehme, eine Musikfarbe oder eine besondere Moderation, die eine Welle bestimmt. Sie werden oft als Einzelne nicht wahrgenommen, aber sie sind wichtig, um dem Radio Qualität zu verleihen. Ich glaube, das Radio hat an vielen Stellen eine verkannte, aber gleichwohl sehr hörbare Qualität. Und die ausfindig zu machen und über das Lob anderen Mut zu machen oder sie zu animieren, ebenfalls auf das Radio besondere Sorgfalt zu verwenden, das, glaube ich, ist Sinn dieses Preises.
Nun sind fast alle Radiosender auf Formatradio ausgerichtet. Was kann man da prämieren?
Also eine beste Sportsendung ist jederzeit zu prämieren. Es gibt da ja viele verschiedene Formen. Eine beste Morgensendung kann man natürlich prämieren. Man kann eben eine Präsentation einer Welle auch prämieren. Oder einen Moderator mit seiner ganz sozusagen besonderen Leistung, der auch vielleicht an verschiedenen Stellen eingesetzt wird, weil er es versteht, in besonders verständlicher und für die Hörer zugänglicher Weise Dinge zu übersetzen. Denn der Radiomann ist ja viel stärker ein Übersetzer. Das Radio ist abstrakter als das Fernsehen, weil es keine Bilder hat. Insofern kommt es daher besonders auf diese Fähigkeiten an, etwas in einem neuen Medium, neben reinem Hörmedium, eine Form zu geben. Das ist also, glaube ich, etwas, was man durchaus prämieren kann. Beste Comedy natürlich. Wie unterhalte ich Leute? Wie mache ich Witz? Was ist Esprit? Da gibt es ja große Unterschiede. Und dann zu zeigen, es gibt tolle Sachen, von denen möchten wir gern mehr hören. Das, finde ich, ist eine gute Möglichkeit, um insgesamt Qualität zu steigern.
Ja, also wir werden gespannt sein. 11 Kategorien werden vergeben und dann wird man sehen, wer die besten Radioprogramme Deutschlands macht im September. Wir werden auf alle Fälle darüber berichten. Dann in dieser Woche nochmal in den Fokus der Medienöffentlichkeit gerückt die Normenkontrollklage der Grünen und der Linken. Sie erinnern sich, der Fall Brenda. Das ZDF wurde mehr oder weniger durch die CDU-Mehrheit im Verwaltungsrat gezwungen, den Vertrag des Chefredakteurs nicht zu verlängern. Und die Grünen und die Linken waren der Meinung, hier ist unzulässige politische Einmischung am Gange und wollen das gesamte Verfahren, wie findet man zum Beispiel einen Chefredakteur beim ZDF, kontrollieren lassen mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Und ebenfalls in Mahl konnte Werner Lange den Juristen und Ex-Intendanten des Norddeutschen Rundfunks interviewen, Jobst Plog, und fragte ihn nach dessen Meinung.
Die Grünen und auch die Fraktion der Linken versuchen aus diesem Anlass heraus, den rechtlich möglichen Weg zu gehen, den Staatsvertrag über das ZDF noch einmal überprüfen zu lassen auf seine Verfassungsgemäßheit. Es gibt keinen anderen Weg. Der Intendant des ZDF hat die Möglichkeit, die konkrete Entscheidung überprüfen zu lassen. Herr Professor Gerstorf aus Rostock hat sich für einen noch originelleren Weg ausgesprochen, die ZDF-Gebühr oder den Anteil des ZDFs an der Gebühr nicht zu zahlen und dann in einem Rechtsstreit die Verfassungsgemäßheit überprüfen zu lassen. Der plausible und naheliegende Weg, den es jetzt gibt für die Bundestagsfraktionen, ist das Normenkontrollverfahren. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht kriegt die Gelegenheit zu prüfen, ob die Vorschriften über die Besetzung der Gremien im ZDF mit dem Gebot der Staatsfreiheit übereinstimmen.
Nun kennen wir den Spruch, dass die rechtlichen Mühlen manchmal langsam mahlen. In was für einem Zeithorizont muss man Ihrer Erfahrung nach bei sowas rechnen?
Ach, ich glaube, das können 2-3 Jahre sicher werden. Aber auf der anderen Seite, wir haben diesen Zustand im ZDF seit langer Zeit. Er ist immer mal wieder bei konkreten Personalentscheidungen, etwa Intendantenwahlen, problematisiert worden. Und immer wieder hat es die Überlegung gegeben, nun doch einmal durch das höchste deutsche Gericht überprüfen zu lassen, wie es wirklich aussieht. Ich denke, man muss diesen Weg jetzt einmal gehen und dann wird man in Karlsruhe ein Ergebnis erhalten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die bisherige Konstruktion so nicht halten wird. Wenn es 2-3 Jahre dauert, man wird bis dahin auch mit dem derzeitigen Zustand weiterleben können, aber er entspricht nicht dem Idealbild, das wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben.
Das Idealbild wäre, wenn dort in den Räten, also sowohl beim Fernsehrat wie auch beim Verwaltungsrat, Leute sitzen würden, die sich um die Belange des ZDFs kümmern und tatsächlich auch das notwendige Know-how mitbringen. Nun bekommt man aus den verschiedensten Rundfunkgremien und Fernsehgremien mit, dass aber gerade die Politiker diejenigen sind, die das Fachwissen mitbringen. Wie will man denn, sagen wir mal, die öffentlich-rechtlichen Anstalten davor schützen, dass in Zukunft dort Gremienmitglieder sind, die eigentlich von Rundfunk wenig verstehen?
Also das kann man so generell sicher nicht sagen. Es gibt eine Reihe von Politikern, die sich in die Thematik sehr gut eingearbeitet haben, aber es gibt auch Gewerkschafter, Kirchenvertreter, die diese Aufgabe sehr ernst nehmen. Ich denke, die Qualität der Beratung in den Gremien hat sich über die letzten Jahre eher kontinuierlich verbessert, auch der Zeitaufwand. Aber das Qualitätsproblem wird man im Auge behalten müssen. Nein, wir sollten nicht auf Politik verzichten. Politiker haben auch eine breite gesellschaftliche Legitimation und sind häufig erfahren bei der Organisierung von Kompromissen, von Ergebnissen. Mir geht es um etwas anderes, dass die Vertreter des Staates, die unmittelbar Gegenstand der Berichterstattung sind, nicht diese Berichterstattung kontrollieren können und auch nicht die Personalentscheidungen, die dazu führen. Ministerpräsidenten sollten sich von selbst aus Rundfunkgremien heraushalten. Und wenn sie das vergessen haben oder dafür kein Feingefühl entwickeln, dann muss das Bundesverfassungsgericht ihnen sagen, dass sie dort nichts zu suchen haben.
Welche Vertreter der Politik wären dann erwünscht?
Ich denke, dass man, wenn man Parteien eine beschränkte Zahl an Sitzen einräumt, ihnen auch überlassen kann, wen sie schicken. Also ob das Parteivorsitzende sind oder auch Leute, die die Fraktionen führen, das wird man ihnen nicht vorschreiben können, denn sie brauchen die freie Auswahl. Nein, man muss die Exekutive ausschließen, die politisch handelnden Exekutive. Und das reicht nach meiner Meinung. Wenn man die ausschließt und die Zahl der Vertreter politischer Parteien auf ein machbares Minimum beschränkt, dann können politische Vertreter eine sehr gute Rolle spielen.
Also zur Organisation eines öffentlich-rechtlichen Senders sind Politiker eigentlich auch nötig.
Ja, Politiker sind breit legitimierte Vertreter der Gesellschaft und ein gesellschaftlich kontrolliertes Medium kann nicht begründen, warum Politiker nicht darin sein sollen. Nur Politiker dürfen keinen beherrschenden Einfluss haben. Und da sie Tendenz haben, ihre Macht jeweils auszuweiten und da sie die Tendenz haben, ihre Interessen für die allgemeinen Interessen zu halten, muss man ihren Einfluss begrenzen.
Sie haben viele, viele Runden mitgemacht, ARD-Intendanten, ARD-Intendantenkonferenzen. Gab es so etwas wie den Fall Brender eigentlich in der ARD während Ihrer Amtszeit auch?
Während meiner Amtszeit nicht mehr in diesem Ausmaß. Es gab immer mal wieder Versuche, politischen Einfluss zu verstärken. Das finde ich normal. Dem muss man widerstehen und dem kann man widerstehen. Die schlimmen Fälle, die es im Norddeutschen Rundfunk auch gegeben hat, waren alle zu einer Zeit, als es einen anderen NDR-Staatsvertrag gab, der den Repräsentanten der hohen Politik, nämlich den Staatsvertretern, den Verwaltungsrat geöffnet hat. Das war vor 1980 und seit 1980 ist die Umkehr gelungen auf einer anderen gesetzlichen Grundlage. Und das macht mich so optimistisch. Dort, wo die Distanz zum Staat noch nicht gewahrt ist, weil die Grundlage nicht stimmig ist, wird sich etwas ändern, wenn man eine andere gesetzliche Grundlage hat.
Nun gibt es viele Dinge, die auch parallel laufen. In Deutschland denkt man darüber nach, das Gebührenmodell abzuschaffen, in ein Abgabenmodell umzubauen. Dafür braucht man aber wiederum die Politik, die sowohl in den Sendern das Ganze organisieren, wie auch später, auch das muss wieder per Staatsvertrag durch die Landtage gehen. Kann man denn in diesem Maß tatsächlich die Rückführung der Politik da übereinander bringen, zeitlich? Man geht nach Karlsruhe, sagt, die Politik soll raus aus den Sendern. Gleichzeitig braucht man die Politik für beispielsweise den Umbau des Gebührenmodells.
Ich glaube, das schließt sich gar nicht aus. Wissen Sie, die Politiker sind auch nicht so zart, wie alle immer denken. Sie streiten sich ja auch untereinander. Die Länder gegen den Bund in Karlsruhe oder eine Fraktion verklagt die Bundesregierung wegen freiheitseinschränkender Entscheidungen im Bereich der Sicherheit. Und dann gibt es ein Urteil und dann geht man zur Tagesordnung über. Das ist normal. Das ist die dritte Gewalt, die Rechtsprechung, die in unserem Land nach den Erfahrungen unserer eigenen Vergangenheit einen besonders hohen Stellenwert hat. Und von daher muss man das nicht dramatisieren. Man kann das ganz ruhig betrachten. Hier gibt es Streit um eine rechtliche Grundlage. Dieser Streit wird ausgetragen, da wird es ein Urteil geben. Die Politik weiß ganz genau, dass sie in Deutschland ein System hat, das für viele Vorbildcharakter hat. Und sie wird dieses System nicht demontieren, weil sie selbst Grenzen überschreitet.
Jobs Plug, der ehemalige Intendant des Norddeutschen Rundfunks. So, und damit sind wir bei den Themen, die tatsächlich durch den Rost gefallen sind im Monat Januar. Daniel Fiene und Herr Pehle haben wieder den Rost gehoben und drunter gepflegt, aber auch ein Thema gefunden, was sie jetzt vertiefen werden. Hallo Münster zum Uniradio Radio Q.
Hallo Berlin, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pähler.
Das neue Jahr ist mit genügend Elan gestartet. Es scheint, als wollen die Medienmacher endlich der Krise abschwören und als wollen die Medienunternehmer im Internet Geld verdienen.
Der erste skurrile Streit war der um die Ankündigung einer Tagesschau-App. Der Norddeutsche Rundfunk will eine App für die Tagesschau auf das iPhone bringen. Vor allem die Verleger wettern natürlich dagegen. Sie konnten von dem Streit schon hier im Radio 1 Medienmagazin hören. Zum Beispiel äußerte sich nämlich der ARD aktuell Chefredakteur Kai Gnifke. In dem medienweiten Getöse blieb bei uns aber eine Frage unbeantwortet.
Und zwar, unter welcher Bedingung wären die Verlage bereit, das iPhone-Tagesschau-App Kriegsbeil zu begraben? Das haben wir Christoph Käse aus dem Axel Springer Verlagsvorstand gefragt.
Wir begrüßen die Tagesschau und den NDR und alle anderen Sender auch natürlich auf dem iPhone. Dann sollte dort aber bitte von den Marktusancen Gebrauch gemacht werden und die Tagesschau sollte auch den Mut haben, dafür einen Preis zu nehmen. Warum nicht 1,59 Euro dafür nehmen? Warum nicht 3,59 Euro zum Beispiel dafür nehmen? Es spricht nichts dagegen, dass auch die Tagesschau hier nochmal etwas verkauft. Das Argument, dass Gebühren erhoben worden sind, kann nicht dagegen wirken, weil die Öffentlich-Rechtlichen verkaufen auch anderes. Stellen Sie sich vor, dass viele Fernsehsendungen, viele Filme, die produziert werden, werden natürlich verkauft. Wenn ein großer Zweiteiler in der ARD läuft, dann werden die DVDs hinterher nicht verschenkt.
In den kommenden Wochen wollen die Rundfunkräte der ARD-Anstalten sich näher mit dem Thema beschäftigen.
Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy hat eine neue Rolle für sich entdeckt. Er will zu einer Art Robin Hood der Medien werden.
Sein Plan einfach, aber genial. Geld von den Reichen nehmen und an die Armen verteilen. Reich ist in diesem Fall Google durch die Online-Werbung geworden und arm, das sind zum Beispiel die Online-Medien, die immer noch nicht so richtig wissen, wie sie im Internet Geld verdienen können.
Aber was hat das zu bedeuten? Das hat uns die Journalistin Lisa Lewis direkt aus Paris erklärt.
Also eigentlich steht dahinter ja ein positiver Gedanke. Die Regierung möchte nämlich den französischen Kultursektor hier schützen. Im Internet bezieht sich das vor allem auf Online-Medien und Seiten, auf denen man legal Musik herunterladen kann. Und die Google-Steuer ist da nicht die erste Unterstützungsmaßnahme. In den vergangenen Monaten hat Frankreich einerseits ein Gesetz verabschiedet, das illegalen Download bestraft, indem die Internetverbindung gekappt wird. Und andererseits hat die Regierung Anfang dieses Monats beschlossen, verschiedene Internetmedien zu subventionieren. Und zwar mit insgesamt 60 Millionen Euro in den kommenden 3 Jahren. Mit den Einnahmen der jetzt vorgeschlagenen Google-Steuer sollen unter anderem diese Subventionen auch finanziert werden.
Ob Nicolas Sarkozy beim Konzipieren der Google-Steuer Strumpfhosen getragen hat, wir wissen es nicht.
Blicken wir in die USA, Herr Pähler. Dazu bräuchten wir jetzt ein bisschen Showmusik, die so ein bisschen zum späteren Abend passt.
Das ist kein Problem. Moment, da kann ich was auflegen. So.
Das ist gut. Denn das ganze US-Land spottet über eine Posse in der Late-Night-Landschaft. Legendär ist ja dort die Tonight Show. Und in den vergangenen 18 Jahren moderierte Jay Leno, er ist ja bekannt für das große Kinn, diese Show bei NBC. Im letzten Jahr übergab er das Mikro dann an Conan O'Brien, der wiederum ist bekannt für seine rote Haartolle. Und Jay hat die Show jetzt im Januar zurückgeklaut.
Und das war ein Skandal, der es dann sogar in die US-Hauptnachrichten geschafft hat. Denn Jay Leno bekam im letzten Jahr eine Show schon um 22 Uhr und Conan O'Brien übernahm dann um 23:30 den Stammplatz der Tonight Show. Doch da Lenos Show schlechte Quoten holte und NBC nicht genügend Geld mit Conan O'Brien in Werbeblöcken verdienen konnte, wurde die Entscheidung kurzerhand rückgängig gemacht.
Conan O'Brien war natürlich sehr, sehr sauer. Immerhin hat Jay Leno ihn schon 2004 die Übernahme der Tonight Show versprochen. Die Nation spottete. Jay Leno wurde sogar von seinen Gästen im TV auf das Thema angesprochen, wie hier vom Comedian Jimmy Kimmel.
Jimmy, wie geht's dir? Frage 4. Wenn du irgendwen jemals gerne interviewen würdest, wer würde das sein?
Dich und Conan. Zusammen.
Frage 5. Du bist für dumme Jungenstreiche bekannt. Was ist denn der beste Streich, der dir jemals eingefallen ist?
Mein bester Streich war, als ich einem Typen versprochen habe, dass er in 5 Jahren meine Show bekommen darf. Als die 5 Jahre rum waren, habe ich die Show ihm gegeben, aber dann direkt wieder weggenommen.
Wow. Hast du schon jemals etwas aus dem Fernsehen geordert?
So als wenn NBC deine Show aus dem Fernsehen abgeordert hat?
Oh nein, 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 nein.
Conan O'Brien hat die Tonight Show mit erhobenem Haupt verlassen und wird aller Voraussicht nach im Herbst auf einem anderen Sender zur gleichen Zeit eine Late-Night-Show starten und so Jay Leno direkt Konkurrenz machen.
Wir bleiben in den USA. Ein viel turbulenteres Theater hat das iPad ausgelöst. Das ist das neue Multimedia-Lesegerät aus dem Hause Apple.
Im Radio 1 Medienmagazin war das iPad bis jetzt ja eher nur am Rande ein Thema. Wir haben uns aber gefragt, warum die Medien eigentlich so euphorisch darüber berichten.
Da scheint etwas schiefgelaufen zu sein im Rahmen der regelrechten Anhimmelung des iPads durch einige Medien. Das sagt zumindest Peter Sennhauser, der seit mehreren Jahren Technikjournalist in San Francisco ist.
Er weckt ein bisschen den Eindruck, als möchten die Medien dieses Gerät pushen, weil sie selber ein Interesse daran haben, dass es groß herauskommt und ihnen dann gewissermaßen einen neuen Geschäftszweig eröffnet. Ich halte auch diese Hoffnung für übertrieben, weil ein einziges Gerät das niemals schaffen könnte.
Im Monat Januar, da war schon alles drin.
Ein großer Streit.
Ein Medienrettungsakt.
Und ein Hype, den hatten wir auch.
Aber ob das iPad die Medien wirklich verändert, das wissen wir bis jetzt noch nicht. Aber sicher in einem der nächsten Monatsrückblicke.
Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine
mediale Zeit.
Vielen Dank nach Münster an die Kollegen Daniel Fiene und Herrn Pähler. Mehr im Podcast, Sie erfahren alles weitere unter twitter.com/medienmagazin. Admiral Taff hat wieder die Turntable für Sie ausgepackt und vergessen Sie nicht,
Ihre Antennen zu erden.
Tschüssi.
Und damit sind Sie wieder längst im Podcast-Bonustrack, denn von den letzten Elementen haben Sie jeweils die Langfassung gehört. Gehen wir gleich zum angekündigten Interview mit Conrad Wolfram. Nicht, wie ich ursprünglich gesagt habe, der Erfinder der Wolfram-Alpha-Suchmaschine, sondern er ist sozusagen Mitentwickler im Schatten seines älteren Bruders. Der eigentliche Initiator von Wolfram-Alpha heißt Stephen Wolfram und sein jüngerer Bruder, eben Conrad, war bei der Transmediale. Er ist allerdings der Chef des Europageschäfts von Wolfram Research. Wie schreibt er auf seiner Homepage? It's us who do Wolfram Alpha. Also sie machen es irgendwie zusammen, aber richtig ist, dass Conrad doch irgendwie schon im Schatten seines populären Bruders steht. Nichtsdestotrotz ist er kompetent für die Frage, wer Wolfram Alpha nutzt und was sie kann bzw. nicht kann, die Suchmaschine.
It's a pretty wide range of people. I mean, it's hard to sort of say it's just one category or another.
Das ist ein ziemlich breiter Nutzerkreis. Ich meine, das ist schwer einzuschätzen und in irgendwelche Kategorien zu unterteilen. Das sind eine Menge Leute, die nutzen strukturierte Informationen. Das sind nicht nur Wissenschaftler oder Mathematiker, nicht wirklich. Wir sehen eine Menge Ökonomen zum Beispiel, Journalisten, die strukturierte Informationen mögen. Teilweise Informationen, die schon strukturiert vorhanden sind, aber die von den Leuten nicht so leicht gefunden werden. Zum Beispiel viele Biologen, die nicht unbedingt Programmierer sind oder Sozialwissenschaftler, die finden es immer sehr nützlich, solche Art Informationen aufbereitet zu bekommen.
Or social scientists, I should say, perhaps, and not so much. And so those people find it very useful that they can really interact with this information. And the general public, you know,
und in der breiten Öffentlichkeit sind die Leute besonders an Nahrungsinformationen interessiert oder Wetter. Man kann zum Beispiel fragen, wenn man im Juni in den Urlaub fährt, an einen bestimmten Ort, wie ist das durchschnittliche Wetter dort zu dieser Zeit? Das ist eine Frage, die man auf anderem Weg nicht so leicht herausfindet.
There are many domains that we cover and there are others we don't cover, and there's actually a pretty good list.
Bereiche, die wir abdecken und andere nicht. Es gibt eine Liste auf der Suchmaschine, die man sich ansehen kann. Die Begrenzung ist dadurch gegeben, dass wir es schaffen, die Informationen praktisch zu sammeln und zu strukturieren. Die Hauptbeschränkung, die wir sehen, sind Meinungen und Informationen zu unterscheiden. Sachverhalte, die von purer Meinung dominiert sind, werden von uns nicht erst verarbeitet. Informationen, die von selbst schon strukturiert sind, versuchen wir dagegen einzuarbeiten.
You know, different places have different coverage. We are aimed.
Unterschiedliche Orte haben unterschiedliche Abdeckungen. Unser Ziel ist es natürlich, alle Informationen zu strukturieren. Aber wir haben noch nicht alle Informationen, die wir wollen. Wenn Städte und Regierungen mit uns zusammenarbeiten würden, ihre Statistiken, Fakten, Informationen computerlesbar und auswertbar zu machen, wäre das hilfreich. Ich hoffe, dass wir bald eine total computererfasste Stadt haben, wo alle Informationen, egal ob nun Busfahrzeiten, Wetter oder Statistiken und andere Fakten über die Stadt in einer computerlesbaren Form existieren. Wir sind da noch ein wenig davon entfernt.
All information about the city, whether it's bus times or weather or other factors or statistics about the city, are in a computable form that anyone can work with. But we're a little way away from that at the moment.
Es ist eigentlich wirklich gut, auf alle Fragen eine schnelle Antwort zu bekommen, denn die Triebkraft der Entwicklung ist doch der Widerspruch. Die Frage, die Suche selbst und nicht nur die Antwort.
So your question is about the power of how things change.
Ihre Frage ist die Frage nach der Kraft von Veränderung, des Prozesses, der dafür wichtig ist. Ja, ich denke, der Prozess ist wichtig und nicht nur die Suche. Die Suche ist ja nur ein Prozess, mit dem man Antworten generiert. Aber es gibt viele Prozesse, die wir nutzen. Ein anderes Beispiel, wo Prozesse sehr gut funktionieren, sind Maps, Landkarten. Landkarten sind kein purer Suchprozess. Sie sind Schnittstellen zu den Informationen. Wir alle benutzen diese Online-Karten sehr effektiv seit Jahren. Es ist erstaunlich. Ich denke, wir sollten auf viele unterschiedliche Prozesse schauen, um am Ende eine richtige Antwort zu bekommen. Eine gute Antwort. Auf unterschiedlichen Wegen, das ist die wichtige Sache. Aber wir müssen Vertrauen in die Wege haben, die wir nutzen. Konrad Wolfram, der zusammen mit seinem älteren Bruder Stephen Wolfram die Suchmaschine Wolfram Alpha betreibt. Jetzt zu dem Festvortrag von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die 100 Jahre evangelischer Pressedienst. Angela Merkel, die bei Wolfram Alpha Angela Dorothea Merkel heißt, geboren am 17. Juli 1954, Kanzlerin seit dem 22. November 2005 ist und der Christlich-Demokratischen Union angehört.
Sehr geehrter Herr Schiller, Herr Pian, sehr geehrte Ratsvorsitzende, liebe Frau Käsmann, sehr geehrte Bischöfinnen und Bischöfe, sehr geehrte Festversammlung, werde ich jetzt mal sagen, um dann doch niemanden zu vergessen, dass hier überhaupt der Eindruck entstehen konnte, Protestanten und Freude und Fröhlichkeit gehörten nicht zusammen, verwundert mich, ehrlich gesagt, in dieser Versammlung. Jedenfalls ist mir das als evangelischer Pastorentochter nie in den Sinn gekommen, auch wenn man von mir ab und an Bilder sieht, hoffentlich nicht beim EPD, in denen ich etwas heruntergezogene Mundwinkel habe und man das mit Freudlosigkeit irrtümlicherweise verwechselt. Also, ich glaube, es handelt sich da mehr um eine erbliche Veranlagung, also die auch bestimmt 100 Jahre zurückgeht. Herzlichen
Herzlichen Glückwunsch zum 100. Jahrestag. Ich freue mich, dass, wie eben gesagt wurde, der EPD mir manchmal die Ehre gibt. Ich gebe sie ihm heute und möchte wie viele andere gratulieren zu einer imposanten Geschichte. 3. Februar 1910, also wir feiern punktgenau den Geburtstag in Wittenberg, der Evangelische Pressverband hier schon gesagt. Und damit wurde die Medienarbeit der Evangelischen Kirche deutschlandweit zusammengeschlossen. Und damals waren alle Zeitungen im gesamten Deutschen Reich Nutznießer davon. Es ist ganz interessant, dass die historischen oder geschichtlichen Wurzeln des EPD wahrscheinlich aber noch weiter zurückreichen. Nämlich bis zu Johann Hinrich Wichern, dem großartigen Sozialpionier der Evangelischen Kirche, der in erster Linie natürlich in dem, was wir heute als innere Mission kennen, die Grundsteine gelegt hat für die Bekämpfung des sozialen Elends. Und der Meinung war, interessanterweise, dass es einer professionellen evangelischen Pressearbeit auch bedarf, damit man über diese Arbeit berichtet. Und damit, so denke ich mir, waren die Gedanken von Johann Hinrich Wichern, damit dann auch andere Menschen mit dieser Arbeit vertraut macht, sie dafür interessiert und sie sicherlich auch zu sozialem Engagement auffordert. Und diese Verbindungslinie ist ja bis zum heutigen Tage erhalten geblieben und ich glaube, sie hat an Aktualität ja auch nichts eingebüßt. Und hierin liegt eine besondere Kraft dann auch dieser Pressearbeit. Es haben sich dann nach diesen Anfängen in ganz Deutschland regionale Presseverbände gegründet und die hatten von Anfang an nicht sich so verstanden, dass sie einfach nur Mitteilungen an die Zeitungen weitergeleitet haben, sondern ganz wichtig für eine Agentur und aktueller denn je, meint es jetzt nicht auf den EPD bezogen, sie überprüften die Berichterstattung auch auf Rechtschaffenheit. War neulich bei einer anderen Agentur und auch da haben wir darüber gesprochen, dass es nicht schlecht ist, immer noch mal nachzufragen, ob das, was man gerade berichtet, von allen Seiten so geteilt wird. Denn manchmal ist es ja heute so, dass die schöne Meldung schon verschwunden ist, wenn man alle Beteiligten fragen würde. Der EPD allerdings ist hier nicht in der großen Gefahrenzone, sondern da sind andere vorher noch in die Betrachtung einzuziehen. Ich mache aber keine Presseschelte, nicht falls hier einer von einer anderen Agentur ist, sich irgendwie so angesprochen fühlt. Also die evangelische Pressearbeit wurde bewusst als Instrument der Beobachtung und gezielten Beeinflussung der politischen Tagespresse verstanden. Und es erfolgte aber noch ein richtiger Paradigmenwechsel. Denn die evangelische Pressearbeit sollte nicht mehr mit so einer Art weltlichen Kanzel in Verbindung gebracht werden, sondern sie sollte eine unabhängige Dienstleistung für die gesamte Presse sein. Dass daraus eventuell gewisse Spannungsverhältnisse auch erwachsen können im Einzelfall zwischen evangelischer Kirche und der so im Namen auch das evangelisch habenden Agentur, mag man sich vorstellen. Darüber werden aber andere nachher noch ins Gespräch kommen. Das ist hier nicht meine Aufgabe. Der 3. Februar 1910 hat also den Anfang einer Nachrichtenagentur markiert, einer Nachrichtenagentur, wie wir sie heute auch noch verstehen. Und deshalb ist das auch sehr interessant, dass der Kernbestand sozusagen sein Wesen nicht verändert hat. Aber wie es hier auch schon anklang, verlief die weitere Entwicklung zu einem modernen Medienbetrieb auch nicht ohne Brüche. Im Ersten Weltkrieg ist es hier erwähnt worden, das Spannungsfeld zwischen Patriotismus und christlichem Antimilitarismus. Und es gab natürlich Stimmen, die die Loyalität zu Staat und Armee sehr stark betont haben, aber sicherlich auch solche, die hier eher auch ihre Bedenken hatten. Richtig schwierig wurde es dann in der Zeit des Nationalsozialismus, denn der Versuch, sich mehr und mehr der Ideologie des Nationalsozialismus anzupassen, ist im Grunde dann 1941 gescheitert, aber vorher hatte sich der EPD schon dazu hinreißen lassen, mehr und mehr Propagandameldungen zu veröffentlichen. Und was herauszustreichen ist, ist, dass diese Jahre, die ein dunkles Kapitel in der Geschichte des EPD darstellen, und daran kann man auch nichts beschönigen, doch sehr entschlossen dann aufgearbeitet wurden. Und die Recherche und Aufarbeitung der Geschichte zusammen mit Wissenschaftlern und Zeitzeugen initiiert wurde. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, um sich auch der eigenen Verantwortung zu stellen. Und ich bin mir ganz sicher, auch für die innere Unabhängigkeit für die Zukunft etwas mit auf den Weg zu nehmen. Ich denke mir, dass für Sie auch eine besondere Herausforderung natürlich war, dann die deutsche Einheit zu gestalten. Der EPD ging sehr zügig eine enge Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Nachrichtendienst in der ehemaligen DDR ein, kurz ENA. Und man hat die gesamte Struktur dann auch auf die neuen Bundesländer ausgedehnt, was natürlich richtig und wichtig war und auch anerkennend zur Kenntnis genommen wurde. Und bevor sich die protestantischen Kirchen 1991 wieder vereinigten, hatte der EPD das schon geschafft, auf einer EPD-Konferenz in Erfurt, also seiner Zeit voraus. Allerdings die deutsche Einheit gab es dann ja auch schon. So sind auch immer wieder natürlich durch diese gemeinsame Arbeit Impulse zur Gestaltung der deutschen Einheit Teil der Arbeit des EPD. Und ich glaube, dass wir sagen können, auch heute ist der EPD eine leistungsstarke, professionelle Nachrichtenagentur, natürlich in einem scharfen Wettbewerbsumfeld. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass der EPD für sich selbst zu definieren weiß, wo seine Schwerpunkte, wo seine Ausrichtungen liegen, weil alles andere ihn sozusagen verwechselbar machen würde mit anderen Agenturen. Ich stelle mir im Übrigen diese Arbeit nicht einfach vor. Was mache ich, was beackere ich und wo lasse ich auch die Finger davon? Aber das ist die Aufgabe der 80 festangestellten Redakteurinnen und Redakteure an über 30 Standorten, die natürlich auch ein Stück Gemeinsamkeit verbinden muss. Anders geht, glaube ich, die Arbeit in dieser Agentur gar nicht. Und deshalb grüße ich alle, die täglich ihre Arbeit für den EPD machen und wünsche Ihnen viel Erfolg und bedanke mich auch für die Arbeit im Lande, aber auch in Brüssel und in Genf. Der EPD ist mehr. Der EPD ist heute mehr als nur eine Nachrichtenagentur. Wir haben gesehen, Bilder sind hinzugetreten. Das geht auch heute gar nicht mehr anders. Aber vielleicht noch wichtiger, spezielle Hintergrundinformationen für Fachleute und Entscheidungsträger in Medien, Kirche und Politik. Und so gibt es eben Fachdienste für Medien, für Film, für Dokumentation und Soziales. Und damit wird natürlich ganz besonders auch werden Inhalte fokussiert, die besonders im Interesse des EPD liegen. Der EPD Medien für Expertinnen in Medienpolitik und Medienwirtschaft ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiges Leitmedium. Und das Kinomagazin EPD Film hat sich seit der Erstausgabe im Jahr 1984 zu einer der führenden Zeitschriften für Filmkritik in Deutschland entwickelt. Also hier ein wirklicher Beitrag auch für die gesamte Community. Und das wurde dann auch im Jahre 2003 mit dem Preis der deutschen Filmkritik gewürdigt und anerkannt. Printmedien, Internet und Film, die evangelische Kirche zeigt Präsenz. Es ist heute noch nicht viel darüber gesprochen worden, vor welchen Herausforderungen natürlich eine Agentur wie der EPD auch heute im Zeitalter des Internet steht. Das Lesen ist eine Fähigkeit, die wir nicht verlernen wollen, aber es ist eine Fähigkeit, die längst nicht mehr so ausgeprägt ist, wie das in früheren Zeiten der Fall war, weil wir viele Ablenkungen haben. Und ich glaube, da alle Agenturen stehen vor besonderen Herausforderungen. Sicherlich aber ein Dienst wie der EPD in ganz besonderer Weise, weil er natürlich auch gerade auf langfristige, dauerhafte Inhalte setzt. Der EPD ist durch die Einbettung in die evangelische Kirche natürlich immer anders als säkulare Nachrichtenagenturen und Medienunternehmen, weil er durch den Gegenstand der Berichterstattung natürlich auch ein Stück widerspiegelt von der gesellschaftlichen Verantwortung derer, über die er berichtet. Und insofern kann der EPD nicht besser sein als die evangelische Kirche. Aber er hat die Aufgabe, das Besondere der kirchlichen Arbeit auch zu würdigen und wieder zu spiegeln in dem, was er berichtet und wie er berichtet. Und es ist natürlich so, dass die Medienarbeit der Kirchen heute auch ein sehr viel interessanteres Feld ist, als das vielleicht früher der Fall war, weil natürlich auch Kirchen in ihrer Betätigung wahrgenommen werden wollen. Und dies ergibt natürlich immer wieder auch sehr spannende Diskussionen, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich nicht gehen, was kann ich an Aufmerksamkeit erheischen und wie weit muss ich tiefgründig bleiben. Und wenn man das Ganze dann noch koppelt mit gewissen materiellen Zwängen, die durch nicht gerade rasant steigende Kirchensteuereinnahmen ja auch den Kirchen auferlegt sind, so ist vielleicht ab und an auch eine gewisse Versuchung da, durch besondere spektakuläre Nachrichten den Charakter etwas zu verändern. Und wenn der EPD dann das Mäßigende an der richtigen Stelle einbringt und das Hochpushende auch wieder an der richtigen Stelle, wo einer etwas sein Licht unter den Scheffel stellt, dann kann das auch eine maßvolle Glättung der gesamtkirchlichen Arbeit sein. Denn viele tun sehr still viel Wesentliches und Gutes und manche verfügen eben wieder mehr über die kommunikativen Gaben und vielleicht haben sie da ja auch einen guten Überblick und versuchen, jeden im rechten Licht dazustehen zu lassen. Eine solche Nachrichtenagentur, weiß nicht, wie das bei Ihnen dann in der täglichen Arbeit stattfindet, fühlt sich natürlich einem gemeinsamen Menschenbild verpflichtet. Das ist das, was ich das christliche Menschenbild nennen würde, was natürlich in der heutigen Medienarbeit uns auch bestimmte Grenzen auferlegt bei aller Informationsfreiheit. Das heißt also, es ist die Frage, was kann berichtet werden, wo beginnt sozusagen auch die Verunglimpfung oder die Verunstaltung des Menschen. Und damit setzen Sie sich sicherlich intensiver oder mindestens so intensiv wie andere auseinander. Aber es ist vor allen Dingen auch so, dass die Flut von Informationen, die uns heute erreicht, natürlich das Interesse an Orientierung, das Orientierungsbedürfnis der Menschen wesentlich gesteigert hat. Und die Fragestellung, wie weit informiere ich umfassend und wie weit wichte ich, indem ich auch exemplarisch umfassende Informationen bündle, die ist für den EPD sicherlich auch eine der ganz spannenden Herausforderungen. Denn wir wissen natürlich, dass die Information als solche keinerlei automatische Wertvermittlung oder Orientierung beinhaltet, sondern dass Orientierung doch das Zusammensetzen von Informationen und Verknüpfen mit eigenen Grundhaltungen bedeutet, aus denen dann erst eine bestimmte Richtungsweisung entsteht. Also man muss das Richtige und Wichtige entdecken und deshalb sind kirchliche Medien auch so etwas wie Orientierungslotsen in einer Welt, in der der Mensch unmöglich alles erfassen kann, aber doch das Wichtige mitbekommen möchte. Und dabei ist der Maßstab von Ethik und Moral der Medienakteure natürlich immer auch ein wichtiger Grundpfeiler. Gleichzeitig müssen aber auch sie qualitativ hochwertig und erfolgreich sein im Markt, denn ansonsten ist es nicht möglich, sozusagen als Pressedienst überhaupt zu überleben. Und deshalb wird für Sie sicherlich, und das wird eher zu als abnehmen, auch in den weiteren 100 Jahren, die ja ins Auge gefasst wurden, das Spannungsverhältnis von Qualität und wirtschaftlichem Erfolg eines sein, was Sie umtreiben wird. Und ich wünsche Ihnen auch, dass es Sie weiter umtreibt, weil nur aus der produktiven Spannung von beidem eine wirklich gute Berichterstattung erwachsen kann. Qualität ist mit Sicherheit kein Störfaktor für erfolgreiche Geschäfte. Das sollten wir nie als sozusagen Postulat akzeptieren. Aber Qualität darf nicht so hochwertig sein, dass es nie zu einem Ergebnis kommt. Es wurde hier von Redaktionsschluss und Redaktionsschlusszeiten berichtet in vergangenen Jahren und in der Vergangenheit. Auch heute muss eine Meldung natürlich in einer endlichen Zeit das Tageslicht erblicken. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Agenturen oder Pressedienste, die zu lange warten, dann natürlich, jedenfalls von Politikern, bei Bischöfen mag das anders sein, nicht mehr genutzt werden, weil uns das dann eben auch die Durchschlagskraft etwas fehlt. Also ich verschweige nicht, dass eine gewisse Zeitnähe sachdienlich und zweckdienlich ist. Aber ich wollte auch hier gar nichts Schlechtes etwa über den EPD sagen. Ich wollte nur sagen, Qualität darf nicht so weit getrieben werden, dass anschließend alles erst nach Jahren erscheint. Die Medien insgesamt, und da sind Sie Teil davon, üben natürlich als vierte Gewalt auch ein Wächteramt in unserem Lande aus. Und ich glaube, man darf sagen, dass man dem EPD von heute und in den letzten Jahren, also in der Zeit der Bundesrepublik Deutschland, sagen darf, dass der EPD eine wichtige Säule dieses Wächteramtes ist. Denn es werden Institutionen kontrolliert, politische, gesellschaftliche, kritisiert und transparent gemacht. Und auch sicherlich dort ist manchmal in den Kirchen ein Spannungsverhältnis zu vermuten. Denn das, was man gerne über sich lesen möchte, wird sicherlich auch preisgegeben. Aber die sozusagen neutrale, kritische Recherche ist vielleicht auch manchmal nicht so gemocht. Und wer möchte schon über sich als Pfarrer oder Bischof lesen, dass man irgendwelche Nachteile und Defizite hat? Das ist bei Politikern sozusagen Usus, aber im kirchlichen Raum ist doch Respekt und Würde vielleicht noch anders verstanden. In diesem Sinne ist... In diesem Sinne müssen Sie also sicherlich Ihre staatstragende Funktion im Sinne Ihrer Aufgabe als vierte Gewalt sozusagen verbinden, immer auch mit der Würde der Institution, über die Sie berichten. Journalistische Sorgfalt ist sozusagen das Handwerkszeug, aber wie weit darf die Recherche gehen? Wo beginnt die Missachtung von Persönlichkeitsrechten? Wann sollten Bilder von Gewalt und Leid aus ethischen Gründen besser nicht veröffentlicht werden, sicherlich immer wieder auch ein Gegenstand intensiver Diskussion. Meine Damen und Herren, wenn es um die Inhalte geht, um die Grundsätze geht, nach denen der EPD arbeitet, dann sind die Themen, die im besonderen Blickfeld sind, hier ja schon genannt. Angelegt von Wichern bis heute die Frage des sozialen Zusammenhalts in unserer Gesellschaft, die Frage des ehrenamtlichen Engagements auch, die Frage der Diakonie. Gleichzeitig, und das will ich ausdrücklich betonen, von mir sehr geschätzt, die Berichterstattung auch über den Tellerrand hinaus im Bereich Entwicklungshilfe, die ich für außerordentlich wichtig halte. Und deshalb glaube ich, dass wir insgesamt in dem EPD ein Medium haben, das natürlich versucht, die Menschen in ihrer Gesamtheit auch zu Wort kommen zu lassen in dem Dienst, in dem Pressedienst, was ja angesichts von sehr, sehr spektakulären Ereignissen, die jeden Tag unsere Medienwelt beherrschen, sicherlich manchmal auch ein mühseliges Geschäft ist. Wenn ich mir überlege, wie viel ehrenamtliche Tätigkeit es gibt, wie viel Menschen anderen Menschen in unserer Gesellschaft zugewandt sind, und wie oft es passiert, dass herausragende Leistungen, über die man eigentlich berichten wollte, die man auch als Politikerin in den Mittelpunkt eines Tages stellen wollte, dann gar nicht richtig zur Geltung kommen, weil an diesem Tage irgendetwas anderes passiert, was die Nachrichtenlage vollkommen überlagert. Und dass Sie hier doch sozusagen ein Stück Nachhaltigkeit in die Berichterstattung bringen. Ganz bewusst auch versuchen, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht nicht in der aktuellen Berichterstattung immer die Top-Meldung sind. Das ist etwas, was ich für außerordentlich wichtig erachte. Denn wenn wir die Aufgaben der Zukunft miteinander meistern wollen, dann brauchen wir sicherlich eine positive Grundeinstellung in unserer Gesellschaft. Und die kann nach meiner festen Überzeugung nur entstehen, wenn wir auch von der Vielfalt wissen, die in unserer Gesellschaft angelegt ist, wo Menschen für Menschen da sind. Und diese positive Grundeinstellung zu fördern, das tun Sie. Sie haben heute, 100 Jahre nach Ihrer Entstehung, die höchste Reichweite, die Sie jemals in Ihrer Geschichte hatten. Das ist bemerkenswert. Sie erreichen mit dem bundesweiten Basisdienst rund 2/3 aller in Deutschland erscheinenden Tageszeitungen mit rund 37 Millionen Leserinnen und Lesern. Und die Anwesenheit verschiedenster Intendanten zeigt ja auch, dass die öffentlich-rechtlichen Medien offensichtlich ein guter Freund und Partner des EPD sind. Und deshalb möchte ich Ihnen statt eines Geschenks ein paar Wünsche mit auf den Weg geben in das zweite Jahrhundert. Ich wünsche mir, dass Sie unbeschadet aller zeitlichen Beschleunigung ein Stück Entschleunigung und damit auch verbundene Gründlichkeit in die Berichterstattung bringen und damit um des Preises vielleicht auch mancher Beschleunigung die Breite unserer Gesellschaft und da insbesondere natürlich die Breite der Arbeit der evangelischen Kirche in Besonderheit sichtbar werden lassen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Zeitalter des Internets in sich aufnehmen können, ohne den Kernbestand der Agenturtätigkeit zu verlieren, dass Sie spannende Angebote auch für jüngere Mediennutzer schaffen können. Ich wünsche mir, dass Sie einerseits den Zusammenhalt innerhalb der evangelischen Kirche darstellen. Die evangelische Kirche macht es ja dem Außenstehenden auch nicht immer einfach, alles zu verstehen, wie das nun mit den verschiedenen Teilen und regionalen Befindlichkeiten und den Reformierten und Lutheranern und so weiter ist. Innerhalb der evangelischen Kirche ist man ja hoch interessiert an diesen Diskussionen. Außerhalb der evangelischen Kirche wächst die Zahl der Menschen, die dann wirklich schon einen Lotsen braucht, um zu verstehen, worum es geht. Und dieses Spannungsfeld, einerseits die Bedürfnisse der Insider zu befriedigen und gleichzeitig den Kontakt zur Außenwelt nicht völlig zu verlieren, ist sicherlich nicht nur eine Aufgabe der in der Kirche Tätigen, sondern auch derer, die darüber Bericht erstatten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie spannende Feature zusammenstellen, die auch das Leben von Menschen, die den Glauben praktizieren, immer wieder sichtbar macht für die vielen, die zum Glauben keinen direkten Zugang mehr durch ihr Elternhaus, durch die Schule oder die Öffentlichkeit haben. Und damit wird sicherlich auch ein Stück Ihre Verantwortung wachsen, manches zu erklären, was bislang als ganz selbstverständlich vorausgesetzt wurde. Wenn Sie heute in deutschen Schulen oder auch unter Erwachsenen ganz triviale Dinge aufschreiben lassen, wie das mit Pfingsten und Himmelfahrt ist, ich spreche noch gar nicht von Maria Lichtmiss, weil das nicht so ins Evangelische hineingeht, aber ist sozusagen, glaube ich, der Ausgangsbefund des Bildungsstandes der deutschen Bevölkerung trotz eines 10-jährigen Schulsystems und vielem anderen mehr endlich. Und das sollten Sie bei Ihrer Tätigkeit nie vergessen. Erklären, einordnen, historische Zusammenhänge darstellen und vielleicht auch immer wieder etwas zeigen zu den christlichen Festtagen, was es spannend macht, ein Bild zu betrachten oder ein Buch zu lesen. Denn Ihre Abnehmer, die Zeitungen, die vielen Regionalzeitungen und auch die vielen Radio- und Fernsehanstalten werden dankbar darauf zurückgreifen, wenn sie selber die Recherche nicht anstellen müssen, sondern einen Beitrag dazu bekommen und die Erklärung des christlichen Glaubens und damit den Zugang zum christlichen Glauben wieder breiter zu machen. Das halte ich für eine der ganz großen Aufgaben unserer doch relativ säkulären Welt. Und als letztes erhalten Sie sich den Blick über den Tellerrand. Wir werden in den nächsten Jahren sicherlich eine Zeit durchleben, in der es auch in Deutschland aufgrund der Wirtschaftskrise nicht einfach sein wird. Und wir werden sicherlich viele Debatten haben über Verteilungskämpfe und Gerechtigkeitsfragen, die alle geführt werden müssen und die alle auch vom EPD abgebildet werden müssen. Aber es ist in Zeiten der Globalisierung so unendlich wichtig, dass man auch ein Band des Kennenlernens mit anderen Regionen der Welt aufbaut und dass dieses Band enger wird. Dass wir verstehen, wie andere leben, in welchen Kulturen und mit welchen Problemen und daraus auch ein Stück, ich sag's mal etwas altmodisch, Dankbarkeit für das bekommen, was wir in unserem Lande auch leben können. Ich sage ausdrücklich, das soll andere Konflikte nicht sozusagen ungeschehen machen. Die müssen hier diskutiert werden. Aber es muss auch möglich sein, das alles einzuordnen, damit die Bereitschaft, auch für andere Menschen außerhalb unseres Landes da zu sein, nicht versiegt. So, das waren meine Wünsche. Vermute, damit können 80 Menschen sich noch eine Weile beschäftigen, das in Vollendung umzusetzen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Kraft und wie ich mal von der Bischöfin Käßmann gelernt habe, auch ein Stück Gottvertrauen bei ihrer Arbeit. Das ist sicherlich etwas, was sie dann auch von anderen unterscheidet. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft.
Radio 1, nur für Erwachsene.